Radio M im Gespräch.
Die Naturwissenschaft ist der Tod des Glaubens. Sie seziert die Welt, ihre Zusammenhänge, ihre biologischen, chemischen, ihre physischen Voraussetzungen, sodass von Glaubensüberzeugungen nicht mehr viel übrig bleibt. Denn am Ende steht, was nach Überzeugung des Glaubenden Gott geschaffen, also verursacht haben soll, haben in Wirklichkeit mal einfache, mal sehr komplexe, aber auf jeden Fall naturwissenschaftlich belegbare Kausalzusammenhänge in die Wege geleitet. Kurz, wer glaubt, der hat einfach nur noch nicht genug geforscht. So lautet etwas verkürzt natürlich die Auffassung der Schöpfungskritiker, wie etwa Richard Dawkins. Im Mittelpunkt dieser Kritik steht der Schöpfungsbericht, weil hier naturwissenschaftlich betrachtet einige unübersehbare Ungereimtheiten festzustellen sind. Wir wollen jetzt versuchen, Klarheit in diese Fragen zu bringen. Wie ist der Schöpfungsbericht zu verstehen? Was will er sagen und was zeichnet ihn aus? Und natürlich sollen die Einwände geprüft werden, dass die Naturwissenschaft die Entstehung der Welt ganz anders und vor allem ganz innerweltlich erklären will und damit gehörig am Glauben an einen Gott rüttelt. Unser Gesprächspartner für diese Fragen ist Walter Kleiber, Bischof im Ruhestand der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Guten Tag, Herr Kleiber.
Guten Tag, Herr Matthies.
Der erste Schöpfungsbericht ist ein merkwürdiger Text. Da wird ein Handeln Gottes beschrieben und keiner war dabei. Dann schafft Gott als erstes das Licht, aber erst am vierten Tag die Sonne. Man muss nun wirklich kein glühender Naturwissenschaftler sein, um zu sagen, das bedarf ja einer Erklärung. Herr Kleiber, wir wollen uns diesen Ungereimtheiten stellen. Welche gibt es denn über die gerade beschriebene noch?
Ja, einige, die mit dieser Beobachtung in Verbindung stehen, also etwa die Einteilung in Tage oder Abend und Morgen, bevor es die Sonne gab, oder die Entstehung der Pflanzen vor der Erschaffung der Sonne. Aber denn auch die Vorstellung von einem riesigen Himmelsgewölbe, über dem der Himmelsozean liegt, all das stimmt nicht mit heutigen Naturbeobachtungen überein.
Wenn die Ungereimtheiten so deutlich sind, muss man ja ernsthaft fragen, sind sie überhaupt zu lösen oder müssen wir nicht einfach so ehrlich sein und zugeben, der Schöpfungsbericht, der ist halt naturwissenschaftlich nicht haltbar, er taugt allenfalls noch als nette Geschichte, wobei er in seinem Stil und mit seinen nüchternen Beobachtungen ja nur schwer als Geschichte, als Erzählung durchgehen kann, er verleitet ja aufgrund seines Stils einfach sehr dazu, dass man ihn naturwissenschaftlich versteht.
Ja, das mag einerseits eine Schwäche sein, aber es ist auch eine Stärke. Denn hier zeigt sich die Intention des Schöpfungsberichts. Er berichtet vom Entstehen einer geordneten Welt, die ihre Ordnung von einer ordnenden Hand erhalten hat. Und das wird mit der Naturbeobachtung der damaligen Zeit dargelegt. Nüchtern und unspektakulär auf den ersten Blick. Ungemein spannend auf den zweiten Blick. Denn damit ist zum Beispiel gesagt, Sonne oder Mond sind keine mächtigen Götter, wie das die Zeitgenossen damals sahen, sondern sie sind Zeitmesser, Scheinwerfer am Himmel. Und vor allem soll deutlich werden, die Ordnung der Welt zeigt, dass Gott sie geschaffen hat.
Und das heißt, der Mensch hat einen Sonderstatus.
Ja, das ist eine ganz wichtige Aussage im Schöpfungsbericht. Allerdings, und das wird oft übersehen, zugleich zeigt dieser Bericht, wie die Erschaffung des Menschen eingebettet ist in die Erschaffung alles lebendigen Wesens, also der Tiere. Die Menschen sind am gleichen Tag geschaffen wie die Tiere. Nach dem zweiten Schöpfungsbericht sind die Menschen aus dem gleichen Material geschaffen wie die Tiere. Also es wird beides gesehen. Die Einbettung in alles Lebendige, gerade auch das tierliche Leben, und zugleich eine besondere Aufgabe.
Wenn wir den Schöpfungsbericht jetzt so verstehen als eine Geschichte, die etwas über Gott und über den Menschen und über die Welt und diesen Zusammenhang beschreibt und nicht naturwissenschaftlich vorgehen will, dann könnten wir ja sagen, das ist alles völlig in Ordnung und damit legen wir ihn quasi zu den Akten. Es geht in diesem Text also um das existenzielle Woher, nicht um die naturwissenschaftliche Frage, wie das Ganze passiert ist, aber damit dürfte der Konflikt zwischen Schöpfungsbericht und der Naturwissenschaft im Grunde gelöst sein. Allerdings, die Diskussion darum kommt überhaupt nicht zur Ruhe, schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten nicht. Woran liegt das, wenn es doch eigentlich so einfach zu lösen wäre?
Ja, die Impulse dazu kommen von verschiedenen Seiten. Einerseits sind da gläubige Menschen, die meinen, weil die Bibel Gottes Wort ist, müsse auch ihre Beschreibung der Entstehung der Welt als naturwissenschaftlich verlässlicher Bericht verstanden werden. Aber andererseits bricht auch in der Naturwissenschaft immer wieder die Frage auf, was oder wer hinter der Ordnung des Universums steht. Und das führt dazu, im Schöpfungsbericht eine sinnstiftende Grundaussage zu entdecken. Und dann gibt es auch die, die beides auf jeweilig andere Weise kritisch hinterfragen.
Dann wollen wir uns diesen Kritiken mal stellen. Und zwar stellen wir uns zunächst mal der schöpfungskritischen Seite. Wie argumentiert sie denn? Was ist Ihr Ansatz, Ihre Überzeugung, durch die sie den Schöpfungsbericht angreift?
Ich will hier vor allem von der radikalen Kritik sprechen, die nicht nur ein wörtliches Verständnis des Schöpfungsberichtes angreift, sondern den Schöpfungsglauben überhaupt. Und dafür ist die erste Voraussetzung die Aussage, es gibt keinen Gott. Es gibt lediglich den Zufall und durch Versuch und Irrtum haben sich Strukturen herausgebildet, die zu einem Dasein, wie wir es heute haben, führen. Alles, was ist, lässt sich aus sich selbst heraus herleiten. Anscheinend zielgerichtete Prozesse werden aus der Fähigkeit der Natur zur Selbstorganisation erklärt. Und wo Fragen offen sind, bedarf es eben weiterer Forschung.
Auf der anderen Seite gibt es in der Naturwissenschaft aber auch Erkenntnisse und Überzeugungen, die die Existenz eines Gottes nicht nur ausschließen, sondern zumindest wahrscheinlich machen. Und in der Philosophie kann man ergänzen, gibt es ja auch die Idee des unbewegten Bewegers, der halt ganz am Anfang irgendwie steht und es zumindest ausgelöst hat. Und darauf könnte so etwas auch verweisen. Was sind das für Erkenntnisse in der Naturwissenschaft, die dazu führen, dass ich sage, da muss noch etwas am Anfang gestanden haben?
Ja, es ist einfach die Frage nach der ersten Ursache, die dazu führt, dass es überhaupt etwas gibt. Das bleibt eine offene Frage. Dann, stärker ins Detail gehend, die Frage nach dem Grund für die anfängliche Feinabstimmung des Verhältnisses zwischen den Grundkräften der Natur und den ursprünglichen Elementen, die erst ein lebensträchtiges Universum ermöglicht haben, und die so immer wieder mit einer gewissen Verwunderung von der Naturwissenschaft festgestellt werden. Und dann haben wir auch das Phänomen der Verlässlichkeit der Naturgesetze, die ja gar nicht so selbstverständlich ist und die immer wieder Leute ins Nachdenken bringt. Dass naturwissenschaftliche Forschung die Existenz Gottes wahrscheinlich macht, das würden wohl nicht allzu viele Forscher sagen. Wohl aber, dass gerade auch eine gründliche wissenschaftliche Erforschung der Natur die Frage nach Gott offen hält.
Dann nehmen wir mal diesen zumindest positiven Ansatz Gott gegenüber mal und sagen, wir freuen uns, dass die Naturwissenschaft diesen Schöpfungsbericht irgendwie doch zumindest möglich hält und nicht gleich abweist, und dann sind wir glücklich. Das wäre zumindest schön, wenn man es so machen könnte, wirkt aber, klingt sehr einfach. Warum wäre diese Herangehensweise, es sich so einfach zu machen, zu einfach, vielleicht sogar falsch?
Nun, die Naturwissenschaft kann einiges leisten, aber sie hat ihre methodischen Ansätze und damit auch Grenzen. Die Untersuchungsmethoden bestimmen auch die Ergebnisse. Und Aussagen, die über diese Grenzen hinausgehen, sind nicht mehr naturwissenschaftlicher Natur, sondern sind dann ideologisch. Das gilt eben für die Behauptung, aufgrund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse könne es keinen Gott geben, und ebenso für den Versuch, nun aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen meinen zu wollen, man könne zwingend auf die Existenz Gottes schließen. Beide Schlussfolgerungen liegen außerhalb der naturwissenschaftlichen Möglichkeiten. Verfehlt wäre es aber auch, den Schöpfungsbericht nun doch wieder naturwissenschaftlich deuten zu wollen, nur weil es an einigen Stellen Berührungen mit heutigen Erkenntnissen gibt. Was der Schöpfungsbericht wirklich sagen will, ist, dass sich in der Entstehung einer geordneten und lebensfreundlichen Welt der Schöpferwille eines guten Gottes zeigt. Wie wir den Prozess der Entstehung beschreiben, das ist demgegenüber zweitrangig und immer wieder neuen Einsichten der Forschung unterworfen.
Nach dieser Zusammenfassung bleibt am Ende aber noch eine Frage oder vielleicht sogar eine ganze Reihe Fragen. Was ist denn nach der Schöpfung passiert? Wie ist die Schuld in die Welt gekommen? Was sind weitere Fragen, um die wir uns kümmern müssen, wenn wir mit dem Schöpfungsbericht soweit kurz durch sind?
Ja, ich denke, das ist vor allem die Frage, warum es in einer Schöpfung, die ihr Schöpfer als sehr gut bewertet hat, so viel Kampf ums Überleben und damit so viel Leid gibt. Das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Es ist eine Frage, auf die die Bibel auch bestimmte Antworten hat. Aber es bleibt doch eine Frage, der man sich immer wieder neu stellen muss.
Aber das bisherige Ergebnis wollen wir erstmal festhalten. Gott hat diese Welt geschaffen, sie liegt in seiner Hand und ich damit auch, zu dem Gott in einer Beziehung leben will. Naturwissenschaftliche Forschung kann von ihrem Ansatz her diese Glaubensüberzeugungen überhaupt nicht substanziell angreifen, auch wenn wir uns natürlich durch sie oft in Frage gestellt sehen. Sie ist aber durchaus geeignet, ins Staunen über die zuverlässige Gesetzmäßigkeit naturwissenschaftlicher Zusammenhänge zu geraten. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Informationen und Gedankenanstöße. Walter Kleiber, Bischof im Ruhestand der Evangelisch-Methodistischen Kirche.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.